Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Einige von uns lesen seit Mittwoch regelmäßig einen Abschnitt im Johannesevangelium. Vielleicht erinnern Sie sich daran, wir haben das so angekündigt, 40 Tage mit Johannes, und am Mittwoch, da hat ja die Passionszeit begonnen, im Bibelleseplan, im Losungsbüchlein, und ich sage dann noch später was dazu. Da ist jetzt das Johannesevangelium dran, besser gesagt der zweite Teil im Johannesevangelium. Also, da beginnt dann die Reise von Jesus nach Jerusalem, die letzten Wochen von Jesus, bevor er am Kreuz dann für uns gestorben ist. Und Johannes erzählt da von einer Freundschaft Jesu mit drei Geschwistern. Mit zwei Schwestern, Martha und Maria und ihrem Bruder Lazarus. Jesus muss mit denen wirklich auch einfach rein freundschaftlich verbunden gewesen sein, immer wieder bei ihnen zu Besuch gewesen, und sie haben sich über vieles wahrscheinlich unterhalten. Vieles hat ihnen Jesus erzählt, sie haben ihm vieles erzählt. Jetzt nicht immer nur geistliche Angelegenheiten, sondern auch rein freundschaftliche Angelegenheiten. Und dann wird uns erzählt, Lazarus wird krank, und zwar wirklich schwer krank, todkrank. Und die beiden Schwestern schicken einen Boten zu Jesus. Einen Boten mit der Nachricht, dein Freund ist krank. Und da klingt einfach mit, bitte komm und tu etwas. Und jetzt sagt Johannes, Jesus hatte Maria und Martha und Lazarus lieb. Das wird ganz besonders jetzt betont, nämlich bei dem, was nachher kommt. Als Jesus nämlich diese Nachricht hört, tut er zunächst nichts. Und er bleibt noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich gerade aufhält. Und seinen Jüngern sagt er, diese Krankheit dient nicht dem Tod, also sie führt nicht zum Tod, sondern sie dient dazu, dass Gott verherrlicht wird. Der Sohn Gottes soll dadurch verherrlicht werden. Und das ist jetzt doch ein bisschen in einer Spannung zueinander. Da heißt es auf der einen Seite, dass Jesus den Lazarus, die Maria und die Martha lieb hat. Was tue ich normalerweise, wenn jemand, den ich lieb habe, in Not ist? Normalerweise gehe ich dorthin. Genauso wie es Jesus bei vielen anderen Gelegenheiten getan hat. Immer wieder wird uns das berichtet, dass Menschen auf Jesus zukommen, in ihre Not bringen, ihre gesundheitliche Not. Und Jesus wendet sich eben nicht ab, sondern er geht auf sie zu, berührt sie, heilt sie im Namen Gottes. Und da jetzt plötzlich etwas völlig anderes. Da kann man jetzt fragen, ja, gibt es denn etwas noch Liebevolleres, als dass Jesus sich um die Not vom Lazarus kümmert? Und ich sage das jetzt mit großer Zurückhaltung, aber ich glaube, da ist was dran. Ja, das gibt es. Etwas noch Größeres und etwas noch Liebevolleres, als dass Gott sich um unsere Not kümmert, ist, dass Gott sich uns selber zeigt. Dass wir ihn, beziehungsweise dass wir Jesus noch ein Stück besser kennenlernen. Ich denke, manche von uns haben das erlebt, dass sie durch eine schwierige Zeit gegangen sind, sei es gesundheitlich oder eine andere Krise, wo wir wirklich zu Gott gebetet haben, bitte Gott, tu was. Und es ist eigentlich zumindest auf den ersten Blick nichts passiert. Aber irgendwann dann rückblickend sagen wir, genau in dieser Zeit, da habe ich ganz viel gelernt. In dieser Zeit habe ich Gott in einer Weise kennengelernt, wie ich ihn vielleicht sonst nicht kennengelernt hätte. Manchmal sieht man so etwas erst im Nachhinein. Und ich sage noch etwas, wenn Gott sich immer sofort um unsere Probleme kümmern würde, dann besteht von unserer Seite, wir sind einfach so, besteht die Gefahr, dass wir ihn behandeln wie einen Problemlösungsautomaten. So nach dem Motto, Gott, ich habe ein Problem, danke Gott, dass du mir geholfen hast, wir sehen uns beim nächsten Problem wieder. Und letztlich kommen wir dadurch nicht weiter. Gott hat noch ein höheres Interesse, als unsere Probleme zu lösen, nämlich, dass wir ihn noch besser kennenlernen. Und ich sage das ganz bewusst als jemand, der von Herzen dran glaubt, dass Gott auch heute unsere Krankheiten heilt. Als jemand, der von Herzen dran glaubt, dass Gott auch heute ganz konkret in unser Leben eingreift. Ganz konkret auch uns hilft in unseren Problemen. Also ich will das jetzt nicht relativieren. Ich sage nur, es gibt noch etwas Größeres als das. Und wenn man sagt, das ist das große Thema im Johannesevangelium, dass Menschen Gott kennenlernen. Dass Menschen sehen, wer Jesus ist. Ich drücke es jetzt in der Sprache des Johannesevangeliums aus. Dass Gott verherrlicht wird. Beziehungsweise, dass das Sohn Gottes verherrlicht wird. Dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Und da ist jetzt nicht damit gemeint, dass irgendetwas quasi, was ganz weit weg von uns ist, sondern dass wir Gottes Größe, Gottes Liebe noch viel stärker erfahren und ihn noch viel besser kennenlernen. Jesus drückt das einmal in einem Gebet im Johannesevangelium, im Kapitel 17 aus, das ist das ewige Leben, sagt es zu Gott, dem Vater, dass sie dich, den alleinigen Gott und den, den du gesandt hast, erkennen. Darin besteht das ewige Leben, dass wir Gott kennen, dass wir Jesus kennen. Und das Größte, das Liebevollste, was Gott für uns tun kann, ist, dass wir ihn immer und immer mehr kennenlernen. Das ist noch größer, als dass Gott sich um unsere Probleme kümmert. So gern er das auch tut. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut rübergebracht. Dann nach 2 Tagen macht sich Jesus wirklich auf den Weg und kommt nach Bethanien, eine Stadt oder ein Dorf eigentlich, 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und dort in Bethanien entdeckt er, dass der Lazarus bereits 4 Tage lang im Grab liegt. Und das möchte ich jetzt noch näher vorlesen, aber bitte bleiben Sie ruhig sitzen dabei. Johannes Kapitel 11, die Verse 17 bis 27. Als sie, nämlich Jesus und seine Jünger in Bethanien ankamen, lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Bethanien ist weniger als 3 Kilometer von Jerusalem entfernt, deswegen waren viele Juden zu Maria und Martha gekommen, um die beiden zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, wozu du ihn bittest. Dein Bruder wird auferstehen, versicherte ihr Jesus. Ja, ich weiß, sagte Martha, am letzten Tag, am Tag der Auferstehung. Daraufhin erwiderte ihr Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete ihm Martha, ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Die Martha, die hat Jesus gekannt. Und die hat durch Jesus auch Gott gekannt. Aber denken wir dran, jetzt geht es Jesus darum, dass sie ihn noch um vieles besser kennenlernen. Und letztlich darum geht Jesus bei uns. Das ist auch das große Thema Gottes mit uns, nicht nur das große Thema im Johannesevangelium, dass wir ihn besser kennenlernen. Ich kann mir so vorstellen, diese Zeit, wie die Schwestern warten auf Jesus. Und dem Lazarus geht es immer schlechter und schließlich stirbt der Lazarus und der Gedanke, der ihnen dann die nächsten 4 Tage durch den Kopf geht. Jesus, wenn du früher da gewesen wärst, wenn doch Jesus gekommen wäre, dann wäre das alles nicht passiert. Und jetzt erfährt die Martha, Jesus kommt wirklich. Und er steht am Eingang des Dorfes. Und sie macht sich auf und geht ihm entgegen und sagt ihm das, was sie die letzten 4 Tage immer und immer wieder gedacht hat. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Wenn man so will, da drückt die Martha einen Glauben im Konjunktiv aus. Jetzt weiß ich nicht, alle beschäftigen sich die ganze Zeit mit grammatikalischen Fachausdrücken, aber Konjunktiv also in der Möglichkeitsform. Wenn das so gewesen wäre, dann. Und manchmal besteht unser Glaube so aus einem Glauben im Konjunktiv. Gott, wenn du damals doch irgendwie in mein Leben eingegriffen hättest. Oder wenn ich damals diese oder jene Entscheidung nicht getroffen hätte, dann würde heute mein Leben ganz anders ausschauen. Es ist nur ganz wichtig, Gottes Geschichte mit uns findet nicht im Konjunktiv statt. Findet nicht in der Möglichkeitsform statt, sondern sie findet in der Gegenwart, im Hier und Jetzt statt. Man kann den Glauben der Martha auch einen Glauben in der Vergangenheit nennen. Sie traut Jesus durchaus etwas zu, dass er etwas in der Vergangenheit tut. Und auch oft besteht unser Glaube aus einem Glauben in der Vergangenheit. Dass wir wissen, ja, Jesus hat damals, vor 2000 Jahren, wirklich Großes getan. Jesus ist auf Menschen zugegangen, hat Menschen berührt in ihrem Leben, hat sie geheilt, hat sie aufgerichtet. Oder manchmal erinnern wir uns auch an vergangene Zeiten, wo wir in ganz besonderer Weise Gottes Wirken erlebt haben. Aber es fällt uns schwer, an Jesus in der Gegenwart zu glauben. Ich sage jetzt ganz bewusst dazu, es ist gut, wenn wir uns mit dem beschäftigen, was Jesus in der Vergangenheit getan hat. Und das ist auch wichtig. Aber ich glaube, bei der Begegnung zwischen Martha und Jesus, da ist etwas ganz Besonderes abgelaufen. Die Martha kommt auf Jesus zu und sagt ihm diesen leisen Vorwurf: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und Jesus sagt zunächst einmal überhaupt nichts, sondern er schaut sie nur an. Und indem Jesus sie anschaut, wird der Martha etwas bewusst und sie setzt plötzlich fort: Aber auch jetzt weiß ich, was du von Gott erbitten wirst, das wird er dir geben. Da kommt der Glaube im Konjunktiv oder der Glaube in der Vergangenheit plötzlich in einen Glauben in der Gegenwart. Und ich denke, darum geht es auch, wenn wir hier zusammen sind. Dass Gott uns in unserem Glauben im Konjunktiv oder Glaube in der Vergangenheit, dass Gott uns da einfach anschaut, dass Jesus uns anschaut und uns hilft, dass wir zu einem Glauben in der Gegenwart kommen. Auch jetzt weiß ich, was du von Gott erbitten wirst. Das wird er dir geben. In der Lesung haben wir auch davon gehört, dass Jesus bis heute vor Gott für uns betet, unsere Nöte, unsere Schwächen vor Gott bringt, weil er Erbarmen mit uns hat. Das ist auch Glaube in der Gegenwart. Und dann fährt Jesus fort und sagt zu Martha: Dein Bruder wird auferstehen. Und plötzlich wendet sich der Glaube der Martha der Zukunft zu. Sie sagt ihm: Ja, ich weiß. Bei der Auferstehung am jüngsten Tag, da wird er auferstehen. Auch das ist manchmal ein Punkt bei uns. Dass wir unseren Glauben auf die Zukunft richten. Wiederum, das ist wichtig. In der Bibel steht sehr viel über die Zukunft. Wir haben auch vorher im Glaubensbekenntnis gesprochen. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das heißt, das sind wichtige Glaubensinhalte und es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Aber jetzt sagt Jesus zu Martha, es geht nicht nur um eine Auferstehung irgendwann am jüngsten Tag, sondern die Auferstehung steht in Person vor dir. Ich bin die Auferstehung, das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und glaubt, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Und Jesus fragt die Martha ganz schlicht und einfach, glaubst du das? Manchmal ist das die Frage, die Jesus uns stellt. Jetzt nicht in dem Sinn, jetzt streng dich einmal anständig an, dass du das glaubst, sondern er, wie soll ich sagen, er will Glauben in uns hervorlocken. Dieses kleine Fünkchen Glaube, ich glaube, dass du jetzt da bist. Ich glaube, dass du jetzt in mein Leben eingreifen kannst. Und zugleich ist es die Frage, vertraust du mir? Vertraust du mir, dass ich da bin? Vertraust du mir dein Leben an? Und die Martha sagt, wie soll ich sagen, vielleicht sogar eine Antwort, die sie ein bisschen auswendig gelernt hat, aber doch auch eine Antwort, die aus ihrem Herzen kommt. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Das sind alle drei Elemente ganz, ganz wichtig. Die Martha sagt zunächst einmal, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist. Ich glaube, dass du der bist, auf den wir schon seit Jahrhunderten warten. Aber sie geht noch weiter. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Das heißt, dass du selber Gott hier auf dieser Erde sichtbar gemacht hast. Und das Dritte, der in die Welt kommt. Und das ist für uns oft auch ganz wichtig. Wahrscheinlich fällt es uns gar nicht so schwer daran zu glauben, dass Jesus der Messias ist, der Christus ist. Irgendwie, das haben wir schon lange gelernt, dass das so ist. Auch, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Manchmal fällt es uns schwer daran zu glauben, dass Jesus der ist, der kommt. Es steht nämlich auch im Urtext, steht das in der Gegenwart. Also nicht der gekommen ist oder der kommen wird, sondern der kommt. Jesus ist der auf uns zukommt in der Gegenwart. Ich glaube daran, Jesus, dass du der bist, der kommt. Das findet zum Beispiel statt, wenn wir hier zusammen sind, im Namen Jesu. Dass Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und Jesus ist nicht hier mitten unter uns, um da zu sein und sich dann wieder zu verabschieden, sondern um auf uns zuzukommen, um uns zu berühren. Oft, wenn ich für Menschen bete, ist das auch einfach mein Gebet, Herr, komm. Jesus, komm und berühre den oder diejenige. Oder Heiliger Geist, komm und berühre den oder diejenige. Ich weiß oft nicht, was Gott in dieser Situation tun möchte. Manchmal kann es sein, dass einem Gott das irgendwie aufs Herz legt, aber meistens wissen wir es nicht. Aber wir können Gott darum bitten, dass er kommt, dass er in diese Situation hineinkommt und dass er etwas tut. Und wir können das wirklich erwarten, denn er tut es. Er wirkt. Oft geht es in die Richtung, dass wir ihn einfach noch besser kennenlernen. Und indem wir ihn besser kennenlernen, lösen sich auch viele Punkte bei uns. Jemand hat das einmal so formuliert: Such nicht in erster Linie die Lösung deines Problems, sondern such in erster Linie Jesus Christus. Und indem wir Jesus Christus suchen, lösen sich auch manchmal viele Dinge. Such nicht in erster Linie die Lösung deines Problems, such Jesus Christus. Und ganz kurz erzähle ich das einfach noch fertig. Genau das geschieht dann auch, dass Jesus sich ganz konkret um die Not kümmert. Die Maria kommt dann auch raus und schließlich gehen sie alle zum Grab. Und Jesus sagt, rollt den Stein weg. Und die Martha sagt, Herr, Er riecht schon. Es seit 4 Tagen eben gehabt. Die Verwesung hat schon eingesetzt. Dort im Orient und so weiter. Brauche ich gar nicht länger erklären. Und Jesus sagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben würdest, dass du die Herrlichkeit Gottes siehst. Und sie rollen den Stein weg und Jesus ruft ins Grab. Zunächst betet Jesus noch. Eigentlich ein Dankgebet, Vater, ich weiß, dass du mich immer hörst. Aber damit jetzt die glauben, damit sie dich besser kennenlernen, damit sie sehen, dass du deinen Sohn gesandt hast, spricht Jesus auf dieses Gebet und dann ruft er ins Grab hinein, Lazarus, komm heraus, und der Tote steht auf. Wozu ich uns heute einfach einladen möchte, ist dieser Blick auf Jesus, dieser Blick darauf hin, dass wir ihn besser kennenlernen, in welcher Situation wir uns auch immer befinden. Und dieses Gebet an ihn, komm du hinein in meine Not, komm du hinein in meine Situation und zeig dich, wer du bist. Und oft zeigt Jesus sein Wesen gerade an unserer Not. Sei es jetzt, dass wir beunruhigt sind, Angst haben, und er spricht uns genau das zu, der Herr ist mein Hirte, sein Wesen als Hirte. Oder der Herr ist mein Licht. Und so weiter. Und dazu möchte ich uns jetzt auch noch einladen, dass wir miteinander still werden, einfach unsere inneren Augen auf ihn richten und ihn bitten, dass er kommt und uns berührt. Herr Jesus Christus, wir wollen einfach auf dich schauen und zuallererst dich selber suchen. Und wir sehnen uns danach, dass wir dich noch besser kennenlernen. Und wir loben dich, wir beten dich an als den, der kommt, der auf uns zukommt. Und so bitten wir dich, komm du. Komm du und berühre du uns heute gerade dort, wo wir es nötig haben. Und komm du und zeig du uns noch mehr von deinem Wesen. Dort, wo wir Angst haben, komm du als unser Friede. Komm du als unser Hirte, der uns Geborgenheit schenkt. Jetzt kommt was ganz Besonderes. Ein Wesenszug Gottes ist, dass er unser Licht ist, dass er uns den Weg zeigt, gerade dort, wo wir den Weg nicht sehen. Und da gibt es ein schönes Lied, eigentlich ursprünglich auf Englisch, God Will Make a Way, und Walter hat dieses Lied übersetzt, aber nicht auf Deutsch, oder schon auf Deutsch, er hat es auf Wienerisch übersetzt. Und singt uns das jetzt einmal vor und vielleicht schaffen wir es sogar, dass wir es dann beim zweiten Mal mitsingen.
Sagt mir ein Weg, wann ich nimmer. Thank you.